Man sagt ja, Katzen-Content funktioniert besonders gut im Internet. Deswegen endlich auch in diesem Podcast gibt es mal Cat-Content und zwar mit Matthias Warenberger. Das ist einer der beiden Gründer von Lucy Baloo und tatsächlich als Spoiler auch ein ehemaliger Kollege von mir. Ich hatte ihn ein paar Jahre so ein bisschen aus den Augen verloren und habe mich total gefreut, dass wir uns jetzt hier wieder getroffen haben. War wirklich total motivierend, seine Gründergeschichte, für die er eine sehr erfolgreiche Konzernkarriere aufgegeben hat, diese Geschichte zu hören. Es sind ein paar wirkliche Überraschungen dabei, insbesondere die Geschichte, wie er dann erzählt, wie die Katze von Karl Lagerfeld zum Markentestimonial geworden ist für Lucy Baloo. Wirklich viel drin in dieser Folge, deswegen los geht's direkt mit Matthias Warenberger von Lucy Baloo.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Also nicht nur entfernte Bekannte, sondern auch Freunde oder auch aus der Familie. Natürlich viele gesagt, jetzt bist du verrückt geworden. Du warst doch gerade dabei, irgendwie eine Riesenkarriere aufzubauen und jetzt lässt du alles liegen und stehen und machst Katzenmöbel. Und ich habe das damals natürlich ganz anders gesehen. Für mich war es so, dass es immer ein Traum war, Unternehmer zu sein.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Dieser Podcast ist ja für mich tatsächlich gleich doppelt schön, nicht nur, weil es bestimmt ein gutes Gespräch wird, sondern weil unser heutiger Gast und ich uns schon, ich würde mal tippen, wahrscheinlich so 10 Jahre oder sowas kennen. Können wir gleich nochmal genauer aufdröseln. Matthias Warenberger, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo Jan, ich freue mich sehr.
Ich glaube, man kann es sagen, wir waren mal Kollegen und haben Tür an Tür gesessen, als wir beide noch in Berlin für Axel Springer gearbeitet haben. Du angestellt, ich freiberuflich, während wir schon die ersten Schritte unserer Gründung damals vorangetrieben haben. Du hast damals bei Axel Springer etwas gemacht, was sehr digital war, aber nichts mit E-Commerce zu tun hatte.
Das ist richtig, ja. Ja, ich erinnere mich noch gut, als wir uns gesehen haben. Ich glaube, es war im Axel Springer Hochhaus. Wir saßen nebeneinander und ich fand es ganz spannend, was du damals gemacht hast. Und ich war in der Tat nicht für E-Commerce zuständig, sondern war im Bereich der Online-Classifieds, was
genau.
Also die, ein sehr spannender
großen,
Bereich war damals.
Die großen Kleinanzeigenportale, wo Axel Springer investiert ist, sowas wie Immonet oder Stepstone, die jetzt ja, glaube ich, bald einen Börsengang vor sich haben. Und du hast damals diese Beteiligung begleitet.
Ganz genau. Ja, es war eine unglaublich spannende Zeit. Das war eine Zeit, in der, glaube ich, nicht jedem bewusst wurde, wie groß diese Kleinanzeigenportale waren. Heute ist es, glaube ich, vielen präsent, was für gigantische Geschäftsmodelle das sind. Und es war unglaublich spannend damals, einerseits die Beteiligung zu betreuen und dann auch größere Zukäufe zu machen, auch international.
Ja. Und so ein bisschen ist so ein Kleinanzeigenportal, ist ja gar nicht so unterschiedlich strukturell jetzt von einem E-Commerce-Marktplatz, weil beide Geschäftsmodelle haben ja eine Herausforderung, dass sie irgendwie auf beiden Seiten gleichzeitig Liquidität schaffen müssen. Also ohne Angebot gibt es keine Nachfrage, aber wenn nicht genug Nachfrager da sind, wollen auch keine Anbieter irgendwie ihre Produkte oder ihre Stellenanzeigen oder ihre Immobilienlisten. Von daher, ich glaube, es gibt schon so eine gewisse inhaltliche Nähe oder zumindest so ähnliche Mechanismen und Funktionsweisen. Du hast ja aber eigentlich einen ganz anderen Background. Du hast ja nicht in der Konzernkarriere bei Axel Springer angefangen, sondern kommst eigentlich so aus der klassischen Managementberatung.
Ganz genau, ja. Also ich habe während dem Studium habe ich das Glück gehabt, McKinsey kennenlernen zu dürfen. War da relativ lange als damals Praktikant. Bin dann aber nach dem Studium zu den Grünen gegangen, war bei BCG einige Jahre, fast 8 Jahre. Bin dann danach zu Axel Springer gegangen.
Ja, wie lange warst du bei Springer?
Ich war bei Springer 1 Jahr nur.
Okay.
Bevor mich dann der Ruf von Hubert Burda Media nach München gebracht hat.
Ja, okay. Und für die Burda-Kollegen, was hast du dann da gemacht? Was Ähnliches, auch Beteiligungsmanagement?
Ja, es war ähnlich. Also ich habe bei Burda, war ich am Anfang verantwortlich für Strategie und M&A im Digitalbereich. Also ein sehr, sehr breites Feld. Es war unglaublich spannend, weil ich an sehr vielen strategischen Herausforderungen arbeiten durfte, viele Firmen gesehen habe, einerseits aus einer Investorenperspektive, wo es um Direktbeteiligungen ging, also Frühphaseninvestments, auf der anderen Seite aber auch Übernahmen, also M&A-Themen. Und nach knapp 3 Jahren wurde ich dann in die Geschäftsführung berufen, war dann mitverantwortlich für das Digitalportfolio im vor allem deutschsprachigen Raum von Hubert Burda Media.
Das ist bei Hubert Burda ja, glaube ich, so als wahrscheinlich mit größte Beteiligung ist sowas wie Xing, was zu Burda gehört. Dann gibt es ja, glaube ich, so ein paar Beteiligungen im Gesundheitsbereich, also schon ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, in die man
absolut
dann so reingucken
also,
kann. Ja?
Das, was der große Unterschied für mich war die Unterschiedlichkeit der Geschäftsmodelle im Vergleich zu Axel Springer, wo es wirklich um Classifieds ging, auch wenn Jobs und Immobilien sehr unterschiedlich sind, so war das bei Burda sehr, sehr unterschiedlich. Also von contentgetriebenen Geschäftsmodellen, wie damals zum Beispiel die Huffington Post oder Focus Online oder Chip, über klassische E-Commerce-Geschäftsmodelle wie Cyberport, Geschäftsmodelle wie Holiday Check, die auch einen starken Content-Aspekt oder Community-Aspekt beinhaltet haben. Dann gab es Xing als große Beteiligung, wo Burda eine Mehrheitsposition hielt und immer noch hält. Und eine ganz interessante Beteiligung am Anfang meiner Zeit war Zooplus. Zooplus war zu der damaligen Zeit eigentlich so eins der ersten Unicorns in Deutschland. Mhm. War eine Beteiligung von Burda und da gab es natürlich viele Kontakte hin, auch wenn es eine börsennotierte Gesellschaft damals war.
Ja, ich habe das, also als du dann Axel Springer wieder verlassen hast, so ein bisschen bleibt man ja in Kontakt und sieht sich hier und da mal wieder und mindestens dann ja irgendwie über die sozialen Netzwerke. Und als ich dann so diese Karriere verfolgt habe, habe ich so gedacht, ja, schon krass, jetzt ist er da bei Burda, einem sehr, sehr relevanten Medienhaus, dann relativ schnell auch den Sprung in die Geschäftsführung gemacht. Also da deutet ja alles auf eine extrem erfolgreiche Konzernkarriere hin, oder du warst ja schon mittendrin und man hat das Gefühl, das wird jetzt ja nur weiter nach oben gehen. Und dann war ich total überrascht, als ich auf einmal, ich vermute mal, es war LinkedIn, vielleicht auch Instagram, aber wahrscheinlich war es LinkedIn, dass ich wahrgenommen habe, aha, jetzt lese ich da, also im besten Sinne des Wortes, lese ich jetzt von Matthias Warenberger Katzen-Content. Ja, wie kann das denn sein? Bis ich dann verstanden habe, dass du tatsächlich dann über die Zeit die Festanstellung verlassen hast, um Unternehmer zu werden im Katzenbereich. Erzähl mal so ein bisschen jetzt so die Überleitung, was du heute machst. Wie ist das passiert? Was macht ihr heute? Und was hat dich dann auch dahin bewegt, die Konzernkarriere auszutauschen gegen die Gründerkarriere? War ja bei mir so ein bisschen ähnlich, aber interessiert mich natürlich so deine Motivlage.
Ja, also es ist spannend, das nochmal so aus deinem Mund zu hören, weil die Situation war damals in der Tat etwas verrückt. Also nicht nur entfernte Bekannte, sondern auch Freunde oder auch aus der Familie. Natürlich viele gesagt, jetzt bist du verrückt geworden. Du warst doch gerade dabei, irgendwie eine Riesenkarriere aufzubauen und jetzt lässt du alles liegen und stehen und machst Katzenmöbel. Ich habe das damals natürlich ganz anders gesehen. Für mich war es so, dass es immer ein Traum war, Unternehmer zu sein. Ich habe das Glück gehabt, mit sehr, sehr vielen Unternehmern zusammenzuarbeiten, sehr, sehr viele Unternehmer kennenzulernen bei Pitch-Situationen, bei M&A-Prozessen. Und ich habe mich als Manager immer so gefühlt, dass ich gesagt habe, eigentlich würde ich ja lieber auf der anderen Seite sitzen. Aber ich tue es nicht. Und das war natürlich auch eine schöne Seite, auf der ich saß, weil als Investor hat man eine sehr angenehme Position. Ja? Also ich bin der entscheidet, ob ich ein Investment tätige, ob ich eine Firma übernehme, ob ich eine Firma verkaufe, was ich sozusagen damit mache. Aber ich fand die unternehmerische Freiheit auf der anderen Seite und die Leidenschaft, die Unternehmer jeden Tag an den Tag legen, unglaublich inspirierend. Und ich hatte das erste Mal eigentlich so von Unternehmertum während der Universität erfahren. Und ich hatte dann während dem Studium auch ein Unternehmen gegründet, habe auch eine Studenteninitiative für die Förderung von Unternehmertum gegründet und hatte damals schon so dieses Gründergehen, glaube ich, eingepflanzt bekommen. Und dann bin ich aber, ich sag mal, anders abgebogen in erstmal eine sehr erfolgreiche Beraterkarriere, dann in eine erfolgreiche Managementkarriere und habe diesen Traum aber eigentlich nie verloren. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, du lebst nur einmal und wenn es dein Traum ist, dann musst du den auch irgendwann mal leben. Und dann musst du es einfach machen. Ich habe mir immer gesagt, du musst so mit offenen Augen durchs Leben gehen und irgendwann kommt der Moment, da bietet sich so eine Chance und dann musst du aber auch springen. Mhm. Und das habe ich gemacht.
Ja. Und wenn ich so mich so zurückerinnere, ich würde mal sagen, du warst wahrscheinlich so Ende 30 zu der Zeit.
Ja, genau. Ja,
ja, ist interessant, weil ich habe zu meinen beiden Mitgründern, Tim und Björn, mit denen wir damals Fink 3 oder jetzt Front Row machen, habe ich ja schon während des Studiums immer gesagt, es gibt, glaube ich, so zwei gute Phasen im Leben, wo man besonders einfach gründen kann. Das ist entweder so die kurz nach der Uni, wenn man jetzt sich noch nicht an einen allzu luxuriösen Lebensstandard mit hohem Gehalt und weiß nicht, Dienstwagen oder was es alles gibt, gewöhnt hat. Und wenn man vielleicht auch noch keine Familie hat, also jetzt nicht so viel Verantwortung auch für andere trägt. Oder es ist so dann irgendwann in der zweiten Hälfte des Lebens, wenn man sagt, jetzt habe ich schon 30 Jahre erfolgreiche Unternehmenskarriere hinter mir und jetzt mache ich nochmal die letzten 8 Jahre was anderes. Und ich habe immer so gedacht, dazwischen ist das Risiko viel größer, weil im Zweifel hat man eine Familie gegründet, man hat sich eben an ein höheres Gehalt und so gewöhnt. Und wenn ich das jetzt so höre, dann bist du eigentlich nicht zum schlechtestmöglichen, aber zum, ich sag mal, schwierigsten Zeitpunkt eigentlich gesprungen. Hat sich das ja damals absolut auch so angefühlt?
Ja, hat sich. Also ich meine, ich bin rausgegangen und habe gegründet mit 3 kleinen Kindern zu Hause. In der Phase, wo man natürlich auch viele Ausgaben hat. Und dann noch ein halbes Jahr, bevor die Covid-Krise begann. Also ein denkbar blöder Zeitpunkt, um sowas wahrscheinlich zu machen. Auf der anderen Seite, mir haben ganz viele interessanterweise gesagt, du hast ja eigentlich gar kein Risiko. Wenn das jetzt schief geht, dann machst du halt wieder irgendwas. Ja, also ich hatte Headhunter-Anfragen, ich hätte relativ schnell einen Job finden können. Mir ist schon das Herz in die Hose gesackt, als dann Covid ausbrach, weil ich dann dachte, scheiße, jetzt gibt's diese ganzen Optionen wahrscheinlich nicht mehr, weil irgendwie überlebt ja jetzt kein Unternehmen mehr, aber es hat sich ja dann auch relativ schnell wieder relativiert. Insofern, es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr schwieriger Zeitpunkt zu gründen, wenn man kleine Kinder hat, wenn man in so einem Alter ist mit Ende 30, Anfang 40. Auf der anderen Seite sehe ich es wirklich so, wie mir das gesagt wurde. Das Risiko ist auch begrenzt. Also ich bin davon überzeugt, dass unsere Gesellschaft mittlerweile besser damit umgehen kann, auch mit Misserfolgen. Also auch wenn man was Neues wagt, wenn man sagt, man gründet jetzt mal mit 40 und das geht in die Hose, ja, nach 1, 2, 3 Jahren stellt man fest, das Geschäftsmodell fliegt nicht oder was auch immer da passieren kann. Und man geht dann wieder zurück, dann hat man in dieser Zeit, glaube ich, deutlich mehr gelernt, als man das in jeder anderen Managementkarriere oder Stufe lernen kann. Und ich glaube, das wird auch gewertschätzt in der Wirtschaft. Und deswegen kann man den Weg auch zurückfinden. Und ich glaube, das sollte man, darüber sollte man auch reden und vielen auch Mut machen. Weil ich habe viele kennengelernt über die letzten Jahre, die mich angesprochen haben, die gesagt haben, hey, was du da gemacht hast, ich würde das ja auch so gerne, aber ich traue mich irgendwie nicht. Man kann das einfach mal machen, davon bin ich überzeugt. Und man kommt auch wieder zurück.
Ja, genau, um diese Geschichten zu erzählen, ist ja auch dieser Podcast da. Es soll ja auch so ein bisschen dazu ermutigen. Und gleichzeitig, wenn man es macht, dann will man es ja auch jetzt nicht irgendwie zu unüberlegt machen. Jetzt mit deinem Background, Unternehmensberaterkarriere, Konzernstrategie, du wirst ja vorher sehr gut überlegt haben, was du machst und jetzt nicht nur irgendwie neigungsorientiert irgendwas gemacht haben, sondern als ihr euch entschieden habt, in den Bereich für Katzen Möbel und Katzenspielzeug zu gehen, wird es vermutlich vorher ein paar Marktanalysen gegeben haben. Erzähl mal, warum Katzenmöbel? Und was sind eigentlich Katzenmöbel?
Total gerne. Also, aber auch ja und nein, gell? Also auf der einen Seite habe ich mir natürlich wahnsinnig viele Gedanken gemacht. Auf der anderen Seite, und das war für mich schon auch ein Learning, also je mehr du gelernt hast, also ich habe studiert, ich habe eine MBA gemacht in den USA, ich habe promoviert, ich habe irgendwie Beratung gemacht. Du lernst, Risiken zu analysieren. Du siehst überall mehr Risiken als Chancen. Als Investor ist es das Gleiche. Du siehst erstmal in der Due Diligence die Risiken. Und ich glaube, der große Vorteil von Unternehmern, die zum Beispiel nach der Uni gründen oder die vielleicht gar nicht studiert haben, oder das Studium abgebrochen haben, ist, dass sie sehr viel mehr die Chancen sehen als die Risiken und dass sie einfach machen. Und das war mir sehr bewusst und ich habe mir deswegen damals gesagt, jetzt befasst dich gar nicht zu sehr mit den Fakten und mit den Themen, sondern wenn du wirklich daran glaubst, dann, ich sag mal, schalte bewusst mal dein Gehirn auch mal aus und mach's einfach. Und das würde ich auch jedem anderen empfehlen, der sehr, sag ich mal, viel gelernt hat, sehr viel studiert hat. Manchmal musst du einfach machen und dann wirst du sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und dennoch natürlich haben wir uns befasst mit dem Markt. Und was wir gesehen haben, ist, dass es einen riesigen Markt gibt, einen riesigen Haustiermarkt, speziell bezogen auf Katzen. Es gibt in Deutschland unglaublich viele Katzen. Die sieht man so im Alltag nicht und Nicht-Katzenmenschen wissen gar nicht, wie groß dieser Markt ist, weil man den im Alltag nicht sieht. Also wenn man so Leute auf der Straße befragt, dann sagen die, ja, es gibt ja deutlich mehr Hunde als Katzen, weil die siehst du den ganzen Tag überall rumrennen im Café. Es gibt aber in Deutschland deutlich mehr Katzen als Hunde.
Es okay, wie viele Katzen sind das so?
Ja, es gibt in Deutschland über 16 Millionen Katzen. Um Wahnsinn. Das in Verhältnis zu setzen, es gibt in Deutschland knapp 11 Millionen Kinder unter 14 Jahre. Also es gibt 50% mehr Katzen als Kinder in Deutschland.
Okay, wow.
Und es gibt auch sehr viele mehr Haushalte, die Katzen haben als Kinder. Das heißt, das ist ein Riesenthema. Katzenhaushalte gibt es ungefähr 26% in Deutschland. Also mehr als jeder vierte Haushalt hat eine Katze und häufig sogar zwei Katzen. Und das Besondere ist, dass es dort eine Entwicklung gibt. Ja, also während die Bevölkerung in Industrienationen wie Deutschland relativ stagniert, hat sich die Haustierpopulation über die letzten Jahre rasant entwickelt. Also man kann sagen, über 10, 15 Jahre hat sich die Haustierpopulation verdoppelt. Ja, also das ist ein Riesenwachstum, was dort eingetreten ist. Und die Frage ist, was ist der Treiber eigentlich für diese Entwicklung gewesen? Und da ist das Interessante, wenn man da mal wirklich tiefer in die Zahlen einsteigt, dann stellt man fest, dass jede Generation, die nachkommt, mit Haustieren anders umgeht. Und die fanatischsten Generationen, wenn man auf das Thema Haustier schaut, das ist eigentlich, sind die Millennials und die Gen Z. So, die Gen Z mit Abstand am meisten. Also wenn du da Umfragen machst bei der Gen Z, da gab es neulich eine Mars-Studie weltweit, ist relativ ähnlich weltweit übrigens. 45% der Gen Z sagt, dass ihr Haustier das Wichtigste in ihrem Leben ist. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist das Wichtigste.
Ja.
So, das heißt, wenn jemand nach dem Studium in eine kleine Wohnung zieht, legt sich eine Katze oder zwei zu, dann ist dieses Haustier das Wichtigste. So. Da gibt's nichts, was drüber steht. Nicht mal sozusagen häufig das eigene Leben oder das eigene Thema.
Und damit dann auch eine extrem hohe Zahlungsbereitschaft, ne?
Und damit auf jeden Fall eine Zahlungsbereitschaft, die anders ist, ja, weil man dort emotionaler drauf schaut. Das ist ein sehr emotionales Thema. Und wir haben uns damals eben den Markt angesehen und haben gesagt, so, jetzt muss man sich ja gar nicht so kompliziert überlegen. Jetzt ist es so, stell dir die Situation vor, du bist irgendwie 30, hast einen guten Job bei irgendwie einem Industrieunternehmen oder bei einem Startup oder bei der Beratung, hast eine Katze oder zwei. So, jetzt zieht dieses Haustier bei dir ein und wird die nächsten 15 bis 20 Jahre bei dir leben. So, ist ein Mitbewohner auf eine lange Zeit. Also länger als die Zeit, sag ich mal, der Kinder, bis die Kinder rauswachsen aus diesem typischen Kinderalter. So, und jetzt fängst du an, das Haus einzurichten oder auszustatten für deinen neuen Mitbewohner. Und so eine Katze lebt in vielen Fällen vollständig zu Hause. Also über 70% unserer Kunden haben Katzen, die das Haus nicht verlassen. Das heißt, die Katze hat quasi die gleichen Bedürfnisse wie ein Mensch auch. Also frisst, trinkt, schläft, will spielen, will sich bewegen, muss mal aufs Klo gehen. Und für diese ganzen Bedürfnisse gibt es Produkte. So, das war früher vielleicht am Bauernhof eine Milchschale und irgendwie ein altes Sofa, wo die Katze gekratzt hat. Das hat sich aber mittlerweile geändert. Also die Katzenbesitzer, die sich heute ein Haustier zulegen, die überlegen sich ganz genau, was braucht meine Katze, was für Bedürfnisse hat meine Katze und suchen sich dann Produkte aus. für diese Bedürfnisse. Und jetzt ist es aber so, wenn man die Industrie anschaut, die Industrie, die hat sich eigentlich die letzten 50 Jahre kaum verändert. Ja, der Kratzbaum, wie wir ihn so kennen, der ist vor 50, 60 Jahren konzipiert worden und der ist heute noch so, wie er damals entwickelt wurde. Das ist im Endeffekt eine Pappröhre, die wird irgendwie mit einem Sisalseil umwickelt und dann gibt es so Plüschpodeste und die sind irgendwie umwickelt mit so Synthetikfilz oder Synthetikteppich. Man könnte auch sagen Plastikteppich. Also das ist das Billigste, was du finden kannst. Hochgiftig teilweise, fragwürdig in der Qualität, in der Umsetzung, aber sehr, sehr billig. Und die Anbieter, die ich ja selbst auch von innen kannte, haben ein großes Interesse daran, auf Masse zu setzen, auf Eigenmarken zu setzen, Qualität möglichst runterzunehmen und möglichst viel Marge damit zu machen. Und das passt irgendwie nicht so ganz mit der Lebenssituation von vielen Menschen zusammen, dass Menschen eigentlich ihr Haustier lieben, gerne auch Zeit zu Hause verbringen mit ihrem Haustier, sich durchaus überlegen, was sie so für in ihr Haus sich reinholen, vielleicht an Möbelstücke. Und im Haustierbereich muss ich dann aber zu einem Baumarkt oder einem Fachmarkt gehen für Haustierzubehör und muss mir diese, sag ich mal, billigen Produkte ins Haus stellen. Und das war so, sage ich mal, unsere Analyse. Bis heute hat sich das nur wenig geändert und wir gehen dort ganz neue Wege.
Weil ihr jetzt Katzenmöbel oder Katzenspielzeug anbietet, das eben aus besseren Materialien ist, das vielleicht auch besser aussieht, also das auch einen stärkeren Designanspruch habt. Und darum habt ihr dann eine Marke gebaut, die Lucy Baloo heißt.
Ganz genau. Ja, wir haben Lucy Baloo gegründet mit dem Anspruch, dass wir Produkte für Katzen und ihre Besitzer machen, die ganz anders gedacht sind, als das bisher der Fall war. Also es ist ein sehr kundenzentriertes Vorgehen. Wir haben den großen Vorteil gehabt, dass wir mit einem weißen Blatt Papier beginnen konnten. Also wir haben wirklich gesagt, so, jetzt schauen wir uns diese Bedürfnisse an, wir schauen uns die Lebenssituation unserer Kunden an und wir überlegen uns, wie würden wir es machen. Mein Mitgründer ist Produktdesigner, ein sehr, sehr begabter Designer, der, sag ich mal, aus der Bauhausschule kommt, also sehr reduzierte Formensprache bevorzugt. Und wir haben uns einfach die verschiedenen Bedürfnisse angesehen und haben gesagt, wie würden wir eigentlich Produkte dafür konzipieren? Das klassische Vorgehen heute ist, ich gehe auf irgendwie eine Haustiermesse in Asien, suche mir Produzenten, gehe durch den Katalog durch und sage, ich möchte das, das und das. So, und wir haben gesagt, nee, wir entwickeln selbst. Also wir fangen an mit einem weißen Blatt Papier und malen ein Bild und überlegen uns, wie sieht das Produkt aus, suchen uns dann passende Produzenten, überlegen uns, welche Materialien sind die richtigen und lassen dann produzieren. Und deswegen bauen wir ganz andere Produkte als herkömmliche Produkte. Die sehen anders aus, also wir legen sehr viel Wert auf Design, weil wir sagen, wenn man sich hier Produkte ins Haus holt für die nächsten 15, 20 Jahre, dann sollen sie das Wohnambiente nicht stören, sondern im besten Fall aufwerten. Die Produkte von uns stehen nicht im Vordergrund, sondern die rücken in den Hintergrund. Das heißt, egal was für einen Geschmack du hast, ob das jetzt Minimalismus ist, Japandi-Style, Boho-Style, was auch immer, die Produkte sollen dazu passen. Deswegen ist es alles sehr minimalistisch, zeitlos. Die Produkte sollen ja lange erhalten, die sollen auch die nächsten 10 Jahre noch irgendwie schön aussehen. Design ist wichtig und die Qualität ist wichtig, weil Langlebigkeit der Schlüssel zum Erfolg ist aus unserer Sicht. Das hat eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, wir glauben, dass wir als Marke die Welt auch ein Stück weit besser machen sollten. Das heißt, Nachhaltigkeit ist uns von Anfang an wichtig gewesen. Und es hat einen Aspekt, dass es für die Katzen viel besser ist, wenn die Produkte lange halten, weil Katzen Gewohnheitstiere sind. Und Katzen mögen keine Veränderung, das stresst sie. Also wenn du quasi Kratzbäume kaufst, die du alle 2 Jahre wegwerfen musst und dann immer wieder einen neuen reinstellst, das ist jedes Mal wieder Stress. Und vor allem für ältere Katzen, die dann vielleicht auch nicht mehr so ein hohes Sehvermögen haben oder so eine große Sprungkraft haben, ist es eigentlich besser, wenn sie ihre Möbel quasi schon ganz lange kennen, wissen, wo die stehen, wie die aussehen, wie sie damit interagieren können. Deswegen setzen wir auf Langlebigkeit. Und das hat dann wiederum sehr viel mit Materialitäten auch zu tun.
Okay, wie steigt man denn in so einen Markt ein? Also irgendwann gab es die Idee, du hast da deinen Mitgründer Frank irgendwie kennengelernt, ihr habt euch als Gründerteam gefunden, diese Idee entwickelt und dann? Also wie,
ja, genau.
Wie kriegt man es dann ins Operative?
Dann geht's los, ja. Also so, wir haben begonnen 2019 mit unseren ersten Produkten, wir hatten glaube ich 6 Produkte oder so, 6 oder 7 Produkte. Haben uns die gleiche Frage gestellt, wie geht man in so einen Markt? Das ist ja ein Riesenmarkt, ein Milliardenmarkt, dieser Heimtiermarkt. Dann haben wir eine Chance gesehen, mal auf eine Fachmesse zu gehen, Heimtierfachmesse, haben dort einen kleinen Messestand aufstellen dürfen. Das war, glaube ich, unsere 2. Woche so ungefähr, als wir operativ tätig waren. Sind da hingefahren, haben unseren Messestand aufgebaut, der war sehr clean, sehr reduziert, sehr schön, aber sehr anders als die gesamte andere Messe. Die gesamte andere Messe war, wie man sich das so vorstellt, tausende Produkte, alle sehen irgendwie gleich aus, sehr viel Kitsch, sehr viel Kunststoff, sehr viel, ja, wie man sich so vorstellt. Und wir standen auf dieser Messe und keiner hat sich für uns interessiert. Außer die Leute aus einem privaten Interesse. Also es war eine Fachmesse. Also wir haben keine einzige Bestellung bekommen. Null, zero. Wir waren ziemlich deprimiert. Das Einzige, was uns interessiert hat, war, dass die Leute kamen, die gesagt haben, hey, ich habe selber eine Katze, kann ich die Produkte bei euch eigentlich kaufen, wenn die Messe aufhört? So, das heißt, wir sind eigentlich ohne Produkte nach Hause gefahren, aber auch ohne Auftrag. Und wir haben danach gesagt, so, jetzt, also entweder wir reiten hier ein totes Pferd und das, was wir wollen, interessiert niemanden und braucht niemand, oder wir sind im falschen Markt.
Weil ihr B2B getargetet habt ursprünglich. Also ihr
wollt B2B
Händler
getargetet
gewinnen.
Hatten. Okay. Genau. Wir hatten ja gesagt, wir haben erstmal gute Produkte, wollen eine Marke aufbauen. Der Vertriebsweg war jetzt erstmal sekundär. So, und dann haben wir gesagt, okay, Learning Nummer 1, den Fachhandel interessiert es erstmal nicht, was wir machen. Learning Nummer 2, die Haustierbesitzer interessiert es. Also haben wir gesagt, gut, dann schauen wir erstmal, was interessiert eigentlich die Konsumenten da draußen. Und wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass wir sehr interessant sind für visuell tickende Menschen, die das Design sehr schätzen, die den die Idee verstehen. Wir sind dann sehr stark gewachsen über Social Media. Die Kunden, die Produkte von uns gekauft haben, waren typischerweise auch Menschen, die, sag ich mal, für Design stehen, die dann die Produkte wiederum gezeigt haben an ihre Community. Und so war das eigentlich ein sehr organisches Wachsen. Also wir haben gar kein großes Marketing gemacht, wir hatten auch kein Geld dafür. Wir haben Produkte verkauft, die Leute haben es zu Hause ausgepackt, haben es irgendwie angebracht, haben Fotos von ihrer Katze da drauf gemacht, haben es wieder gezeigt. Die Leute haben gefragt, wo hast du das gekauft? Und so lief das los. Und das ist eigentlich bis heute auch so, wenn wir in neue Märkte gehen, dass wir relativ schnell diese Meinungsführer, was Design oder Interior angeht, auf unserer Seite haben.
Okay, und wenn die Leute sich dann gefragt haben, wo hast du das gekauft? Also, wo haben sie es denn gekauft? Was war dann euer erster D2C-Shop? Habt ihr sofort gesagt, wir gehen jetzt auf Amazon als irgendwie großen Marktplatz? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Tierbereich irgendwie noch andere Marktplätze gibt, wo ihr euch hättet listen lassen können, oder war es dann doch erstmal der eigene Webshop?
Genau, also wir haben sehr schnell einen eigenen Webshop aufgebaut. Ist bis heute auch unser wichtigster Vertriebskanal. Wir haben relativ schnell dann auch einen Amazon-Shop aufgemacht, weil wir dachten, gut, die Leute lieben Amazon, kaufen gerne auf Amazon. Das wird laufen. Wir haben dann aber auch sehr schnell festgestellt, dass Amazon ganz, ganz anders funktioniert als unser Shop. Also, und das ist bis heute so. Also die Produkte, für die wir stehen, wo wir sehr viel Zeit in die Produktentwicklung stecken, die sehr viel anders sind als das, was es heute schon gibt. Also wo der Abstand sowohl von der Qualität als auch vom Preis, als auch von der Optik sehr weit weg ist vom Markt, die verkaufen wir sehr gut direkt. Produkte, die viel näher dran sind als dem, was es heute gibt, verkaufen wir sehr gut bei Amazon.
Und liegt das daran, dass, also so zwei Gedanken, warum das so sein könnte? Das eine ist, weil es vielleicht nach so den Convenience-Produkten einfach mehr Nachfrage gibt und ihr dann auch Nachfrage abgreift, wo jetzt jemand gar nicht spezifisch nach eurer Marke sucht? Und oder ist es auch so, dass Amazon mit der dann ja doch bei allen Brand Store und A-Plus-Content und so Möglichkeiten, die man hat. Aber man ist dann ja trotzdem immer ein Stück weit immer gefangen im Amazon-Design. Und dass das jetzt für so eine visuell sehr starke Marke wie eure vielleicht einfach nicht das richtige Schaufenster ist.
Ja, ich glaube, es ist schon so, wie du es beschreibst. Also ich glaube, die Menschen, die sich auch bewusst Zeit nehmen, Produkte auszuwählen, eine Marke kennenzulernen, sich Produkte näher anzusehen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, die agieren auch gerne abseits von Amazon, weil es bei Amazon schon sehr überladene Seiten sind. Immer wieder werden dir Fremdprodukte über irgendwelche Sponsored Posts angezeigt. Du kriegst wenig Produktinformationen am Ende des Tages. Eigentlich musst du dich auf die Bilder mehr oder weniger schon fast verlassen und was da alles in diesen Bildern noch irgendwie reingepfercht wird an Informationen. Es ist ein ganz anderes Einkaufserlebnis, als wir das bieten können auf unserer Seite. Und wir wissen, dass unsere Kunden das sehr schätzen, dass wir auch auf der Webseite sehr, sehr viel kommunizieren, dass wir sehr viel schreiben über die Produkte, dass es die Möglichkeit gibt, sich persönlich beraten zu lassen, mehr über uns auch zu erfahren als Marke, wo wir herkommen. Und das wäre bei Amazon so nicht möglich. Ich würde es vielleicht auch vergleichen mit, ich sag mal, wenn du jetzt heute versuchen würdest, bei einem Discounter eine Interior-Design-Marke aufzubauen, da tust du dir wahrscheinlich auch sehr schwer. Die Leute kommen mit einer anderen Erwartung in den Laden rein. Die wollen schnell wieder draußen sein und die wollen dann zuverlässig, sag ich mal, ihre Produkte im Briefkasten haben oder irgendwie vor der Tür liegen haben. Das ist der Grund, warum man zu Amazon geht. Man geht seltener zu Amazon, um dort neue Marken und ganz neue Produkte kennenzulernen. Was mittlerweile schon stattfindet, viele kennen Lucy Baloo, ist eine bekannte Marke mittlerweile, Kunden suchen bei Amazon nach Lucy Baloo, ja, und kaufen dort auch teilweise unsere Produkte, auch teure Produkte. Aber das ist sozusagen ein anderes Vorgehen.
Okay. Also der eigene Webshop war der Start, Amazon trotzdem relativ früh. Wie hat sich das heute so von der Gewichtung entwickelt?
Also wir sind wirklich eine Marke, die erstmal als Marke erfolgreich geworden ist und die in einem zweiten Schritt bei Amazon erfolgreich geworden ist oder erfolgreich wird. Also ich würde sagen, wir stehen da immer noch relativ am Anfang. Wir sehen, dass wir bei Amazon ein enormes Potenzial haben, auch Produkte zu entwickeln, die stärker für Amazon konzipiert sind, die für den Kunden auf Amazon konzipiert sind. Und wir merken, was unsere Marke für eine Kraft hat. Also wir haben teilweise mal Experimente gemacht mit Produkten, die wirklich relativ nah an dem sind, was man bei Amazon schon findet. Wir haben die Produkte besser gemacht, besseres Packaging, aber ich sag mal, für unsere Verhältnisse relativ nah dran am bestehenden Markt. Und wir sehen, dass wir sehr schnell auch mit deutlich höheren Preisen eine Nummer 1, 2 oder 3 Position erreichen können.
Und heute, also welche Bedeutung hat Amazon? Ist das dann ein Drittel Amazon, zwei Drittel Webshop?
Also Amazon ist immer noch weniger als ein Viertel.
Okay, okay.
Aber wächst sehr, sehr stark. Dieses Jahr wahrscheinlich ja knapp dreistellig. Und ist bei uns bisher gar nicht so ein starker Fokus geworden. Das ändert sich jetzt etwas. Also wir werden dort einen stärkeren Fokus drauf setzen. Amazon bietet wahnsinnig viele Möglichkeiten, die für uns sehr, sehr wertvoll sind. Auch Internationalisierung ist ein spannendes Thema für uns. Aber die Grund-DNA von uns, die ändert sich nicht. Also wir sind keine Amazon-First-Brand, sondern wir wollen mit Lucy Baloo einen Unterschied machen. Das steht über allem. Und Umsatz und so weiter, das ist erstmal ein Mittel zum Zweck. Aber das Wichtige ist für uns wirklich diese Vision, dass wir als die führende Marke sein wollen, in Europa, wenn nicht sogar weltweit, für das Thema Katzenzubehör und Katzenmöbel.
Okay. In welchen Ländern seid ihr denn heute schon aktiv?
Also gestartet sind wir in Deutschland. Dann haben wir, weil wir über Social Media gestartet sind, relativ schnell gesehen, dass Social Media nicht in Landesgrenzen denkt, sondern dass das gleich sehr international ist. Unsere Produkte sind auch geeignet dazu, dass wir sie international verschicken. Ich glaube, am Anfang haben wir mal so eine Karte gemacht, haben so Pins reingesteckt, wo wir überall schon hingeschickt haben. Das wurde dann schon relativ bunt, die Weltkarte. Also wir haben schon nach Afrika verkauft, wir haben im Mittleren Osten, nach Amerika, natürlich in Europa, auch nach Asien. Aber einen richtigen Fokus haben wir auf Deutschland, Schweiz, Österreich, Niederlande, Belgien und noch nicht so einen starken Fokus, aber da funktioniert es auch sehr gut, ist Skandinavien, also Dänemark, Schweden, Frankreich, Italien kommt jetzt gerade. Also es ist ein sehr internationales Thema.
Okay, aber so viele unterschiedliche Länder und Märkte, das schreit dann ja doch irgendwie danach, da vor allem über Amazon zu internationalisieren und jetzt nicht primär über den eigenen Webshop mit eigener Logistik für die eigenen Länder. Also ist dann auch in den Auslandsmärkten Webshop der Kanal Nummer 1?
Also aktuell ist es so. Aktuell ist es der Hauptkanal. Für uns ist es aber auch so, wir sind ja noch ein kleines Team und wir müssen uns auch ein Stück weit fokussieren. Die Internationalisierung ist, das weißt du selbst, das ist eine große organisatorische Herausforderung. Operations darauf auszurichten ist nicht ganz einfach. Deswegen würde ich sagen, wir stehen da immer noch am Anfang, aber es ist für uns ein ganz wichtiges Element, dass wir als Marke von Anfang an eigentlich international denken und nicht sagen, wir bauen jetzt ein Geschäft für Deutschland auf. Es muss international funktionieren. Wir wissen, dass es international funktioniert, aber es ist momentan eher noch, ich sag mal, ein organisches Wachstum international in den Märkten, in denen wir noch nicht so stark sind.
Okay. Dass Social Media für euch ein wichtiger Marketingkanal ist, hast du schon erzählt. Ist, glaube ich, auch gerade bei so einem visuellen Produkt total offensichtlich. Was nutzt ihr denn auf Amazon an Werbeformaten oder auch Brandbuilding-Möglichkeiten?
Also immer mehr. Also wir haben angefangen mit Sponsored Product Ads. Das ist auch nach wie vor wahrscheinlich das, was, sag ich mal, von den Zahlen her am besten funktioniert. Aber wir versuchen eigentlich bei Amazon die Kanäle und die Werbemittel, die es gibt, auch für Brandbuilding stärker zu nutzen. Das ist was wir dieses Jahr begonnen haben, was wir nächstes Jahr verstärken wollen. Da bekommen wir auch Unterstützung von Amazon dafür. Das ist für uns ganz interessant, dort noch stärker die Marke zu bauen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Und was für uns, sag ich mal, abseits von, sag ich mal, diesen klassischen Performance-Marketing-Kanälen immer wichtig war, ist, dass wir da auch Wege gehen, die etwas kreativer sind, ja, die uns helfen, die wirklich hängen bleiben. Also ich gebe dir ein Beispiel, was wir sehr früh gemacht haben. Da hatten wir eben limitierte Ressourcen. Wir haben gesagt, wir können, keine Ahnung, jetzt 1.000 Euro in Social Ads stecken. Aber wir haben einen großen Anspruch, wir wollen irgendwie weltweit bekannt werden. Was können wir denn sonst machen? Und dann haben wir uns gesagt, gut, eine Möglichkeit wäre Testimonial Marketing. Gibt es ja in vielen Bereichen, in vielen Branchen. Und wir haben uns dann gefragt, was wäre denn das beste Testimonial für Lucy Baloo? Und haben wir irgendwie ein Brainstorming gemacht und dann kamen wir relativ schnell darauf, dass es eine Katze sein muss, dass es eine Katze sein sollte, die weltweit am besten bekannt ist und die am besten noch das verkörpert, für was wir stehen, also für Design, für Qualität. Und dann kamen wir damals auf Karl Lagerfeld, der eine sehr bekannte Katze hatte, die Choupette. Und es war ein halbes Jahr ungefähr, nachdem Karl Lagerfeld gestorben war. Und dann haben wir uns drauf gemacht, erstmal ausfindig zu machen, wo lebt denn jetzt Choupette und wie kommen wir in die ran. Und wir haben es dann echt geschafft, nach einigen Monaten Kontakt aufzunehmen zu dem Management von Choupette. Und eine Kooperation. Die Katze hat ein eigenes Management und wurde damals natürlich auch bombardiert mit Anfragen. Also die haben uns gesagt, jeden Tag kriegen sie irgendwie 5 Presseanfragen von der ganzen Welt. Dann haben sie und Marken kommen auf sie zu und alles Mögliche und sie haben gesagt, so, wir haben bisher eine Anfrage beantwortet und das war ein Interview für die New York Times. Warum sollten wir mit euch was machen? So, das war so die Ausgangsposition. Und wir haben es dann aber wirklich geschafft, ihnen auch unsere Vision nahezubringen, unsere Geschichte nahezubringen. Und das fand das Team um Choupette sehr beeindruckend. Und so haben wir dann in der Corona-Pandemie ein gemeinsames Produkt auf den Markt gebracht. Und seitdem sind wir sehr eng verbunden mit Choupette und dem Team von Choupette.
Okay, aber damit das so richtig als Hebel funktioniert, also muss entweder Choupette ja eine große eigene Reichweite haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es dann einen eigenen Instagram-Account gibt mit ein paar Millionen Followern, oder zumindest müssten ja viele Menschen Choupette auf euren Kanälen und in euren Werbemaßnahmen irgendwie wiedererkennen. Vielleicht bin ich da auch so zu weit weg vom Thema, aber ich hätte vermutet, eine einzelne Katze hat jetzt nicht den krassen Wiedererkennungswert, dass das so richtig hilft, außer vielleicht ist so als PR-Angle zu nutzen.
Ja, ist richtig. Also für uns war es damals natürlich ein riesen PR-Hit. Also wir haben, als wir dann die Zusammenarbeit mit Choupette announced haben, waren wir weltweit in der Presse. Also wir waren in Deutschland überall. ARD, ZDF, RTL, ProSieben, Sat1. Das ging so eine ganze Woche, war das Thema omnipräsent. Und was wir schon festgestellt haben, ist, sowas bleibt unglaublich hängen. Also wir treffen heute noch auf Kunden, die uns sagen, sie haben das damals mitbekommen und das ist hängen geblieben, weil es eben so außergewöhnlich war. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Marke auch so außergewöhnliche Stories erzählen kann. Das würde ich jetzt, wenn ich jetzt sage, ich mache eine super UGC-Anzeige auf Social, die ist vielleicht erfolgreich, aber da erinnert sich in 3 Jahren keiner mehr dran. Und es ist so, dass wir ganz viele Leute haben, die damit Lucy Baloo verbinden. Und das schafft natürlich eine enorme Glaubwürdigkeit. Wenn wir nur Choupette zeigen auf einem Bild, dann würde niemand sie erkennen. Also wir wahrscheinlich schon, weil sie besondere Züge hat, die man kennt, wenn man sie kennt. Aber das ist richtig. Es ist anders, wie jetzt, sag ich mal, wenn ich ein Topmodel oder eine ganz bekannte Schauspielerin buche, die erkennt man. Das ist bei Choupette nicht möglich. Aber es war eine Möglichkeit, um eine Story zu erzählen. Wir haben eine andere Kollaboration jetzt dieses Jahr gemacht mit Hello Kitty. Da ist es natürlich ganz anders. Hello Kitty ist wahrscheinlich die bekannteste Katze der Welt, die keine Katze ist. Also es ist eine unglaublich erfolgreiche Marke, die wirklich jeder kennt. Also ja, 99% aller Menschen kennen Hello Kitty. Und die sind nach der Kollaboration mit Choupette sind die auf uns zugekommen, haben gesagt, wir wollen was Besonderes machen. Hello Kitty wird dieses Jahr 50 Jahre alt. Wir haben in 50 Jahren noch nie eine Kollaboration gemacht mit einer Katzenmarke weltweit. Und wir wollen was Besonderes machen mit besonderen Marken. Und da sind sie auf Lucy Baloo zugekommen. Und das hat uns natürlich schon enorm geehrt und ist ein Thema, was gerade für uns wahnsinnig gut funktioniert.
Und das heißt, jetzt gibt es eine Hello Kitty Edition mit eigenen Produkten?
Genau, jetzt gibt es Produkte von uns für Hello Kitty und für Hello Kitty Fans. Und das ist erstmal überhaupt nicht intuitiv. Ich hatte ja gesagt, dass Lucy Baloo steht für Minimalismus. Hello Kitty steht für das krasse Gegenteil.
Ja.
Für eher schon Kitsch und Kawaii-Stil. Und das war aber für uns eben eine super Herausforderung. Wie kriegen wir beide Marken unter einen Hut, oder besser gesagt, wie interpretieren wir Hello Kitty? Und so sind die Produkte. Also es sind sehr zeitlose, schöne Produkte geworden, die gleichzeitig aber auch Hello Kitty verkörpern. Und also jeder, der irgendwie Hello Kitty Fan war oder in der Kindheit damit aufgewachsen ist oder irgendwie damit was verbindet, der sollte sich das mal anschauen, wie wir das gelöst haben. Also ich bin ganz stolz drauf, weil es uns wirklich gelungen ist, die beiden Marken zusammenzubringen. Und es sind wunderschöne, zeitlose Produkte, fast schon Sammlerprodukte, die es auch wahrscheinlich nur eine begrenzte Zeit bei uns geben wird.
Okay, okay. Und danach kommt dann, also wie weit kann man das weitermachen? Garfield als bekannte Katze, ein, zwei fallen dann vielleicht noch ein.
Ja, also wir wollen eigentlich das immer neu denken, und das Naheliegende wäre jetzt zu sagen, jetzt machen wir irgendwie Garfield, das reizt uns nicht. Die haben uns auch mal angesprochen, in der Tat. Das reizt uns gerade nicht, aber wir werden wieder was Krasses machen. Also Ideen haben wir ganz, ganz viele, und ich glaube, davon lebt auch eine Marke, dass sie sich immer wieder neu erfindet und Dinge macht, die überraschen, die mit denen keiner gerechnet hat. Und da sind wir natürlich in dem Markt, in dem wir sind, allein auf weiter Flur. Also es hat noch nie wer gemacht. Also das ist wirklich Neuland. In anderen Branchen gibt es sowas, Kollaborationen, im Fashion-Bereich natürlich. Aber im Haustierbereich ist das neu.
Okay, wenn man jetzt nochmal irgendwie 5 Jahre weiter nach vorne spult, wie hat sich Lucy Baloo bis dahin entwickelt? Macht ihr dann das gleiche Geschäft nur größer und in mehr Märkten? Oder es wäre so total naheliegend, jetzt einfach zu sagen, okay, nach dem Markt für Katzen bedienen wir als nächstes den Markt für Hunde oder für Kanarienvögel oder was, oder für Meerschweinchen, was auch immer für Tiere man noch so zu Hause hat.
Ja, wer weiß es, gell? Also wir haben einen Plan für die nächsten 5 Jahre. Aber da wird auch noch vieles passieren, was wir derzeit nicht im Plan haben. Also ganz klar ist, Lucy Baloo wird in 5 Jahren eine noch deutlich höhere Markenbekanntheit haben, wird in dem Markt eine andere Relevanz haben. Also man wird Lucy Baloo in deutlich mehr Marktplätzen, Outlets, Händlern sehen und erleben können. Es wird ein paar mehr Produkte geben natürlich von uns. Und wir werden dem Ziel, dass wir die Nummer 1 für Katzenmöbel und Katzenzubehör in Europa sind, ein deutliches Stück näher gekommen sein. Also da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir das schaffen, dass wir das auch umsetzen können. Und das Thema, warum macht ihr nichts für Hunde, das begleitet uns seit ungefähr Woche 2. Gibt natürlich viele Haustierbesitzer, die haben neben Katze auch Hunde. Und bisher sagen wir nein, weil wir sehr viel davon halten, uns zu fokussieren und uns nicht zu verzetteln. Aber der Tag wird kommen, dass wir wahrscheinlich auch für Hundeprodukte anbieten.
Ja, okay, sehr gut. Ich habe zumindest jetzt schon eine Idee fürs nächste Geburtstagsgeschenk für meinen Mitgründer Tim. Der hat nämlich auf Wunsch seiner beiden Kinder jetzt 2 Katzen seit ein paar Wochen. Das nehme ich auf jeden Fall mal aus diesem Podcast mit.
Sehr schön.
Wie viel, neben 3 Kindern, die du, glaube ich, hast, wie viel Katzen habt ihr noch bei euch im Haushalt?
Wir haben aktuell keine Katze, aber es
Nein.
ist...
Nein, das gibt's doch nicht. Als Unternehmer sagt man doch immer, eat your own dog food oder in deinem Fall cat food. Ja. Das gibt's gar nicht. Das musst du ändern. Das ist für die Credibility, würde ich sagen, da muss noch eine Katze in den Haushalt.
Ja, da werden sich... das ist ein großes Thema bei uns zu Hause. Also es könnte sich sehr in naher Zukunft ändern.
Okay. Sehr schön. Matthias, danke, dass du das so geteilt hast. Auch so den ganzen Werdegang aus einer sehr vielversprechenden Corporate-Karriere im Medien- und Digitalumfeld dann den Sprung zu wagen. Ich glaube, es gibt so viele Menschen. Ich war ja selber mal auch in der Situation, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ich habe so diesen Drang in mir, aber ich traue mich nicht so richtig zu springen. Fairerweise, ich habe mich damals auch nicht getraut, sondern ich wurde ja geschubst, weil meine Konzernkarriere dann etwas abrupt endete. Und vielleicht hätte ich auch nicht den Mut gehabt, wie du, und so dieses Gefühl gehabt, naja, was soll schon schief gehen, zur Not kriege ich wieder einen Angestelltenjob. Ich bin mir sicher, es gibt viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, bei denen du da einen Nerv triffst. Und wenn wir da so ein bisschen vielleicht Mut mit erzeugen können, dann hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Vielen Dank, dass du das so geteilt hast, und wir sind total gespannt, wie es bei euch weitergeht.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich gefreut, dabei zu sein.
Sehr schön. Denkt dran, noch mehr Geschichten wie die von Matthias gibt es alle 2 Wochen in diesem Podcast. Gerne liked uns, folgt uns überall, wo man so Podcasts hören kann, dann verpasst ihr keine weitere Folge. Und in diesem Sinne, schöne Grüße nach München. Danke, dass du dabei warst.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.